Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Der Söder hier, ne, nochmal hier ein Prosit der Gemütlichkeit nach München, der stellt sich dahin in Nürnberg und feiert sich da und die Welle da offen ist. Dann würde man doch eigentlich meinen, dass der auch jemand ist, der für sowas auch irgendwie ein gewisses Auge hat.
Der stellt sich ja nicht nur in Nürnberg hin, ne? Der hat sich ja auch schon der E1 ablichten lassen, wo ihn, ich glaube, der Marius Gerlach irgendwie von einmal von oben bis unten nass gemacht hat, ja.
Ja, aber das sind genau solche Posts, die da gemacht wurden von den Politikern, wo wir jetzt auch drauf zurückkommen und sagen, also Söder hat ja gesagt, irgendwie Bayern ist das Kalifornien Deutschlands und er ist ein großer Fan des Surfens und da wäre es jetzt schön, wenn er auch den Worten dann Taten folgen lässt.
So, jawohl, schönen guten Nachmittag für alle, die diese Folge direkt hören, wenn sie rauskommt. Heute eine spontane Aufnahme. Meine beiden Termine, die ich vorhatte, die ich schon angekündigt hatte, kamen nicht zustande. Und dann kam doch ganz spontan so ein ganz aktuelles, brandaktuelles Thema aus München auf die Agenda, wo mir der liebe Simon von Riversurf Revival Account auf Instagram schon bei Instagram mit reingenommen hat. Und ich gleich dachte, okay, dem müssen wir wohl nachgehen. Das ist jetzt gerade das Aktuellste. Und wie schön, Fabi hat natürlich sowieso Zeit für mich, Grüße nach Augsburg, aber besonderen Dank auch an Moritz von der IGSM, alter Bekannter hier im Podcast, dass das so spontan geklappt hat. Also ja, Servus in Süden an euch zwei.
Servus.
Servus zurück. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Immer gerne, Moritz, immer gerne. Heute haben wir es auch als Stammtischfolge mit dir deklariert, als wiederholter Wiederkehrer. Und ich dachte, jetzt so schön an einem Sonntagabend machen wir so einen richtig schönen Politik-Stammtisch hier, so kurz vor der Bundestagswahl, passt das doch mal super rein. Und was braucht man für einen schönen Politik-Stammtisch? Ich proste auf jeden Fall mal mit einem schönen bayerischen Bier in die Runde hier heute Abend. Ich weiß nicht, ob ihr auch eins habt, aber Kindergeburtstag feiern heute mit meinem Sohn, brauche ich das heute.
Prost. Boah, ich habe heute die Schnauze voll von Bier. Ich hatte ja gestern diesen Braukurs und habe mir gestern hatte Bier endlos. Deswegen habe ich gerade gar nichts zum Trinken da. Ich bin fertig mit Trinken seit gestern.
Ich habe nur Wasser, aber ich stoße trotzdem mit dir an.
Dann mache ich den Söder heute für euch.
Ich habe eine Finne in meiner Hand, also ich kann mit der Finne anstoßen.
Das ist auch gut, ja. Ja, also brandaktuelles Thema heute. Die E2-Eisbachwelle. Eigentlich noch nie erlaubt gewesen, dort zu surfen, aber irgendwo war es stets geduldet von der Politik und es war wohl immer frequentierter geworden in den letzten Jahren. Moritz, ihr als IGSM, ihr setzt euch nun mittlerweile seit Jahren für neue Flusswellen eigentlich in München ein, wollt da eigentlich viel, viel dazu gewinnen und stattdessen ist die E2-Welle jetzt gesperrt. Ziemlich frustrierend wahrscheinlich als IGSM-Verein. So, bevor wir da zum Kern kommen, würde ich dich einmal gerne fragen, so als Vorstand in so einem Verein wie die IGSM, inwieweit bezeichnest du dich schon als Vollblut-Politiker?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass man viel mit Bürokratie und Politik sich beschäftigt, ganz wenig mit wirklich dem Surfen an sich eigentlich. Das ist auch das, wie du sagst, bisschen Frustrierende dran. Und gerade bei dem Thema neue Wellen, Also ich bin damals auch in den Vorstand gekommen, weil ich gedacht habe, ich will unbedingt neue Wellenprojekte umsetzen. Aber eigentlich ist man nur damit beschäftigt, jetzt momentan die Wellen, die es schon gibt, zu erhalten. Also der Verein hat sich ja gegründet, um das Surfen an der E1 zu legalisieren. Dann haben wir jetzt eigentlich 10 Jahre lang darum gekämpft, dass die Floßlände wieder dauerhaft surfbar ist. Und jetzt eigentlich letztes Jahr hat man es dann geschafft, indem wir da jetzt finalen Vertrag unterschrieben haben, der uns auch die Wassermengen dazu sichert. Und haben wir gedacht, so, jetzt können wir uns endlich um neue Wellenprojekte kümmern, wie den Tucherpark und so weiter. Und dann kam jetzt das mit der E2.
Ja. Richtig, richtig klasse auf jeden Fall. Vielleicht ist die letzten Riversurf-Folgen sind jetzt auch ein klein bisschen her, gerade wo wir auch konkret über München geredet haben. Vielleicht nimmst du uns oder Fabi und du, ihr beide, vielleicht nehmt ihr uns einmal kurz so alle nochmal mit, was denn eigentlich die Unterschiede zwischen den drei existierenden Wellen so sind, wie man die so einordnen würde. So einfach für alle, die jetzt gar nicht drinstecken im Münchner Surf-Szene-Ding.
Soll ich als Unbeteiligter oder magst du als Involvierter?
Ja, sag mal du deinen Eindruck und dann sag ich danach.
Okay, also ich habe das Gefühl, es gibt ja deutlich mehr Wellen wie drei, aber es gibt halt drei kommerzielle Wellen, wenn man das so sagen darf. Aber von den drei kommerziellen Wellen würde ich sagen, ist halt die E1, keine Ahnung, ist halt irgendwie die Arena, die... die, ich weiß nicht, viele, also die größte, die stärkste Welle von allen, die halt auch die bekannteste drunter und dadurch halt auch ein bisschen Lokalismus in Anführungszeichen und halt auch einfach vom Schwierigkeitsgrad würde ich sagen, die schwerste der Wellen, weil die halt irgendwie ein bisschen choppy ist, gar nicht so eben, unterschiedliche Sections hat und so weiter und so fort. Die anderen zwei Wellen finde ich vom Surferischen, wenn man mal draufsteht, tatsächlich relativ gleich, nur halt der Einstieg in der Floßlände ist halt deutlich einfacher und die Welle ist halt überclean und von links nach rechts gleich viel Druck im Endeffekt, von dem her eigentlich, das ist die Einsteigerwelle, dann geht man an die E2, was ja schon aber auch irgendwie so eine komplett eigene Welle ist, wenn man da deutlich längere Bretter, oft so viele Leute längere Bretter surfen, es gibt auch ein paar Longboarder, man kann auch kurze Bretter surfen, sehr variabel, eine relativ flache Welle. Und von der Hierarchie würde ich sagen, Floßlände, dann E2, dann E1, dann ist man die Münchner Wellentour durchgegangen und dann ist man Riversurf approved.
Ja, wenn ich da noch also einhaken darf, also kommerziell sind die ja alle nicht, die Wellen, ne? Also das ist die Floßlände ist die einzige Welle, wo es einen Betreiber gibt, also mit uns als Verein, aber es ist ja auch da so, dass jederzeit kostenlos surfen darf. Und von den Unterschieden von den Wellen, also die E2 und die Floßlände, sind beides Wellen, die Anfänger geeignet sind oder waren. Aber die sind schon auch sehr unterschiedlich. Du hast ja auch schon gesagt, also bei der E2, da braucht man eher lange Bretter. Also fährt man eher Bretter, wie man sie üblicherweise auch am Meer fährt, so sagen wir mal ab 6-0 aufwärts. Und die Floßlände ist schon eine Shortboard-Welle, ja. Aber ansonsten gebe ich dir bei allem recht, was du gesagt hast. Verletzungsgefahr ist sicherlich bei der E1 auch noch ein Thema. Also die ist deswegen auch nur für Advanced Surfer geeignet, weil halt die Verletzungsgefahr wegen diesen Störsteinen da relativ groß ist.
Ja, kommerziell war wahrscheinlich das falsche Wort. Wahrscheinlich bekannt vom Bekanntheitsgrad oder irgend sowas wäre vielleicht sinnvoller. Ja, klar, das macht Sinn.
Mhm. Ja. Und wirklich, wirklich mega, also für mich auch wirklich mega ärgerlich. Ich komme ja jetzt im April allerhöchstwahrscheinlich endlich runter in den Süden zu euch und besuche Fabi und Moritz, bei dir melde ich mich dann auch nochmal, dass wir uns dann mal die Hand geben können, endlich auch.
Gerne,
in der Tura. Und habe ja wirklich auch gedacht, Mensch, ja, cool, dann möchte ich einmal mal Surftown auschecken und dann aber auch mal irgendeine von den Münchner Wellen. Und ich hatte eigentlich fest vor, ja, eigentlich geil, die E2, das wäre eigentlich die für mich taugen würde, so mit einem größeren Brett, vielleicht sogar einen Take-off in der Welle mal machen und sowas, dass ich so das volle Programm irgendwo habe. Und da habe ich mich schon drauf gefreut gehabt, eigentlich. So, also E1 wäre für mich eh nichts. Und Floßlände, wird es wohl jetzt dann drauf hinauslaufen. Aber erzähl mal kurz, wie die rechtlichen Bedingungen jetzt sind. Erlaubt ist es nur bei der Floßlände offiziell, ne, soweit ich es weiß, weil ihr Betreiber seid. Und E2 ist komplett raus.
Genau, also die E2, wie du schon gesagt hast, es war schon immer verboten, dort zu surfen. Das wurde aber toleriert. Erlaubt ist es sowohl an der E1 als auch an der Floßlände. Bei der E1 gibt es eine Allgemeinverfügung, da steht drinnen, dass das halt nur für geübte Surfer erlaubt ist. Aber es gibt jetzt auch niemanden, der das kontrolliert. Na? Und wir haben auch immer wieder viele Anfänger, die meinen, sie müssten an der E1 jetzt unbedingt anfangen zu surfen, ohne vorher auf der Floßlände oder der E2 gewesen zu sein.
Ich habe es dort auch gelernt.
Natürlich wieder.
Sorry.
Ja, das muss jeder für sich entscheiden, aber es ist natürlich, also man muss sich schon auch bewusst sein, dass wenn es viele Verletzte jetzt geben würde an der E1, dass man dann eventuell das Surfen auch für die anderen gefährdet, weil die Stadt dann vielleicht nicht mehr bereit dazu ist, irgendwann die Haftung dort zu übernehmen. Genau, und die Floßlände, auch noch wichtiger Punkt, die läuft halt nur von Mai bis September. Also wenn du jetzt im April kommst, dann wird die Floßlände leider noch nicht offen sein. Und deswegen ist auch wichtig gewesen als Anfängerwelle, weil es die einzige Anfängerwelle ist, die halt auch year-round läuft.
Okay, ja, gut, okay, gut zu wissen.
Aber wir kommen trotzdem auf den Fluss, Benny, das kriegen wir hin.
Ja, okay.
So ein paar andere Möglichkeiten.
Gut, wenn man den Insider kennt.
Du kannst auch die E2 ja noch surfen, gerade wenn du ein Take-off machen willst, dann ist das jetzt eine der wenigen Möglichkeiten, wie du noch auf die Welle kommst. Aber es ist nicht ganz einfach. Also es ist, aber du hast ja schon viel Surferfahrung und sowas. Also.
Stimmt. Ich habe da auf Instagram so ein paar Accounts schon gesehen, die jetzt zeigen, wir Eisbach E2 2025 und dann irgendwo von weiter hin her anpaddeln und dann darunter sich spülen und dann den Take-off machen. Ne? Und
die E2 hat halt auch Sections. Das ist so ein bisschen das Problem. Also in Anführungszeichen Sections. Die ist halt, hat unterschiedliche Stellen mit unterschiedlicher Power. Das ist, glaube ich, so die einzige Schwierigkeit für viele Leute, die erst das Paddeln versuchen und vielleicht noch gar nicht so erfahren auf der Welle vorab sind, zu wissen, wo ist jetzt geil und wo ist schwierig. Das ist, glaube ich, echt gerade so eine große Hürde, ja. Oder?
Ja, das stimmt. Also man muss, wenn man reinpaddelt, man muss sehr nah an der einen Wand reinpaddeln. Da ist so ein bisschen Weißwasser und das ist die Welle also am steilsten. Und nur da bleibt man wirklich hängen. Und es ist aber auch das Gefährliche an dieser Stelle. Und deswegen haben wir auch gesagt, wenn ihr das macht, dann bitte ohne Leash. Weil da führt nochmal so eine kleine Abzweigung in einen kleinen Nebenbach rein. Und es ist schon tatsächlich mehrmals passiert, dass denn die Leute irgendwie vom Brett gefallen sind und das Brett ist in diesen Bach reingetrieben und die Leute hingen aber an der Leash auf der anderen Seite. Und das ist dann wirklich lebensgefährlich. Ja, da kommst du alleine nicht mehr raus ohne Hilfe.
Das hatten wir ja schon mal intensiv, das Thema mit der Leash im River Surfen, auch vor einiger Zeit, ne, was das für Gefahren birgt, ja. Ja. Naja, okay, gut. Mal sehen, wie sich das bei mir gestalten wird, wenn ich vorbeikomme.
Kriegen wir schon hin. Ich habe so einen 7er vor mir, Benny, da kannst du dich reinpaddeln.
Und was ist jetzt eigentlich passiert, Moritz, in der letzten Woche, kann man ja sagen? Das ist eigentlich, also es war sehr stark frequentiert, die Welle, in den letzten Jahren immer mehr geworden. Warum ist jetzt plötzlich, was ist passiert, dass es dicht ist?
Ja, also der Streit mit den Anwohnern, der jetzt dazu geführt hat, dass die den Zaun da versetzt haben, der ist eigentlich auch schon älter. Also eigentlich hat es angefangen, das Ganze 2012. Da ist auch der Hype um diese Welle immer größer geworden. Angeblich damals auch irgendwie initiiert durch einen Artikel in der Bild-Zeitung. Davor war das mehr so ein Secret-Spot. Aber es gab immer mehr Surfer. Und da konnte man aber noch von der Parkseite, also das ist ja auch im Englischen Garten und da konnte man einfach noch von dieser Seite hier, also der öffentlich zugänglichen Seite in die Welle bis 2012, aber damals immer mehr Surfer geworden sind und das Surfen dort eigentlich verboten ist und auch die befürchtet haben, dass das, glaube ich, mit den Schwimmern zusammen dann irgendwann nicht mehr gut geht. Schwimmen ist auch verboten, aber es wird auch zu Hunderten sind da im Sommer die Schwimmer unterwegs, genau an dieser Stelle auch und dann hat eben der bayerische Staat, also vertreten durch die Schlösser- und Seenverwaltung ist das hier, denen das gehört, beschlossen, da einen Zaun hinzubauen. Mhm. Und dann ist mal von dieser Seite, von der Parkseite nicht mehr reingekommen. Aber die Surfer sind ja alle findige Menschen und lassen sich nicht so einfach vom Surfen abhalten, auch nicht durch Zäune. Und dann sind die halt einfach durch den Bach auf die andere Seite gepaddelt. da wo das Grundstück ist, der Anwohner. Und da ist eben so ein schmaler Mauervorsprung von der Ufermauer, der natürlich damals auch schon mit einem Zaun abgetrennt war von dem Grundstück, aber der Mauervorsprung war noch so breit, dass man da drauf stehen konnte und von da aus dann, wenn man weit genug vorgelaufen ist, auch in die Welle reindroppen konnte. Das war ja schon immer nicht ganz einfach, also man musste da wirklich dann mit Anlauf auf sein Brett springen, damit man in die Welle kommt. Und genau, da hat das irgendwann aber auch angefangen, dass sich die Anwohner dann beschwert haben, dass jetzt, also sie haben sich beschwert, dass es zu laut ist angeblich, dass da Leute bei Nacht surfen und dann mit ihren Scheinwerfern den Leuten in die Wohnung reinleuchten. Und ja, dieser Zaun, der musste auch mehrmals erneuert werden. Am Anfang war das nur so ein windiger Maschendrahtzaun, der war halt dann natürlich irgendwie schnell kaputt, weil sich die Surfer dran festgehalten haben. Dann haben sie da so einen Stahlzaun hingebaut, den sie dann noch mit Plastikpaneelen verschalt haben, mutmaßlich auch, damit die Surfer sich nicht daran festhalten können und dann halt auch schwieriger haben, dort zu surfen. Diese Plastikpaneele, die waren auch nach kurzer Zeit kaputt. Und genau, und da gab es dann auch schon runde Tische mit Politikern gab auch immer wieder von unserer Seite das Angebot, da zum Beispiel eine Hecke hinzumachen oder irgendwas, was halt mehr Sicht und Lärmschutz auch bietet. Wir haben da auch sehr an die Community appelliert. Also als ich da angefangen habe an der E2, habe ich sofort gelernt, wenn jemand einen coolen Trick macht, dann nicht auf dein Brett klopfen, so wie das normalerweise üblich ist, weil ansonsten beschweren sich die Anwohner. Ja? Und wenn man in der Nacht da surfen geht, also am besten gar nicht in der Nacht surfen gehen, aber wenn, dann den Strahler halt so aufstellen, dass er nicht bei den Leuten reinleuchtet. So. Und das haben sich auch, würde ich sagen, 95% bis 99% der Surfer haben sich halt dran gehalten. Aber ein paar schwarze Schafe gibt's halt immer. Naja, und das ist immer weiter eskaliert. Und da gab es dann auch mehrere Aktionen mutmaßlich von den Anwohnern, um das Surfen da zu verhindern. Nämlich wurde zweimal so ein kleiner Betonhügel auf die Mauer drauf betoniert, genau an der Stelle, wo die Surfer immer abspringen. Ja, also vermutlich irgendein Anwohner mit ein bisschen Beton hingegangen und hat da versucht, da selber was hinzubetonieren. Beim zweiten Mal auch mit so Maschendrahtzaun drinnen, ja, wo man nicht weiß, war das jetzt, damit der Beton besser hält oder damit die Surfer da vielleicht sich auch verletzen. Und das allerletzte, und das war wirklich eine blöde Aktion, war, da hat dann jemand Glasscherben mit Silikon hingemacht, vorne auf die Stelle, wo die Surfer abspringen. Das haben wir dann auch zur Anzeige gebracht, ging unbekannt natürlich und ist auch leider nichts rausgekommen.
Krass.
Ja. Naja, und jetzt wurde dann eben, wann war es, letzte Woche, irgendwann haben die Anwohner halt einfach den Zaun so weit an die Ufermauer vorne hingesetzt, dass da jetzt kein Platz mehr ist zum Stehen und zum Anlauf nehmen und auf die Welle springen.
Und die Anwohner quasi den Eisbach-Hausmeister in die entgegengesetzte Richtung gespielt, so ungefähr, ne?
Ja, ich habe auch schon Leute gehört, sie wünschen sich jetzt den Walter Strasser wieder zurück, den Hausmeister von der E1, damit der da mal aufräumt.
Der hätte das Haus anzündet zu seinen besten Zeiten. Nee, Scherz, ja krass, ey. Also das mit diesen ganzen Maßnahmen habe ich gar nicht mitbekommen, dass da, also ich bin tatsächlich auch selber nahezu nie an der E2, aber dass da irgendwelche Sachen hinbetoniert oder festklebt wurden, das ist ja echt krass. Also ich verstehe immer nicht, warum man nicht einfach mal auf Augenhöhe miteinander reden kann und sondern dann immer direkt irgendwie so bescheuerte Handlungen macht. Vor allem, ich behaupte mal, es gibt ja euch, also ich behaupte, das ist wieder Tatsache, es gibt euch als Sprachrohr für die Surfer irgendwie, wenn ich doch da irgendwie ein Anwohner bin und mir geht das tierisch auf den Sack und es gibt da ja tatsächlich dann irgendwie einen Verein, der sich da um alles kümmert, dann gucke ich doch, dass ich da mal kurz irgendwie rangehe. Aber das mit dem Zaun war ja jetzt irgendwie tatsächlich irgendwie so eine Nacht- und Nebel-Aktion oder hat sich das ankündigt oder wusstest du da was?
Ja, das hat sich schon angekündigt. Also wir wurden tatsächlich schon letztes Jahr im Oktober anonym informiert, auch vermutlich eben von einem der Anwohner, dass die das planen, den Zaun dort zu versetzen. Und haben dann auch sofort versucht, Kontakt aufzunehmen mit der Hausverwaltung, haben da auch Briefe eingeworfen in die ganzen Briefkästen, wo wir eben Gespräch gebeten haben und auch schon Lösungsvorschläge gemacht haben, weil wir wussten ja, was denen ihre Probleme sind. Wurde erst mal abgeblockt, kam dann aber doch auch zu einem Gespräch mit der Hausverwaltung. Und da haben wir eben auch nochmal diese Vorschläge gebracht, dass wir auch die Kosten übernehmen würden, wenn der Zaun jetzt neu gebaut werden muss und den halt so zu bauen, dass die Anwohner sich möglichst nicht mehr gestört fühlen. Aber das wurde leider alles abgeblockt. Und dann letztendlich, dass das dann umgesetzt wurde, da waren wir dann auch überrascht. Wir haben immer noch gehofft, dass dieses Gespräch noch weitergeführt wird. Aber das kam dann, wie du sagst, in so einer Nacht- und Nebelaktion wurde dann einfach der Zaun versetzt.
Ja. Boah, Chris.
Letztlich immer das Gleiche, ne? Wenn man im politischen Kontext so guckt, die mangelnde Kommunikation untereinander steht immer im Wege, ne? Das ist irgendwo, ich meine, ist wahrscheinlich auch ein gutes Stück verständlich, dass die Anwohner da irgendwann dann so drauf sind und so und solche, naja, zumindest die Zaunmaßnahmen, ne? Mit Glas irgendwo einbetonieren, ist wohl unverzeihlich, sage ich mal, aber andere Sachen irgendwo ein Stück weit verständlich, wenn es denn wirklich so eine Störung ist. Wie würdest du es denn bewerten, wenn man jetzt mal angenommen, der bayerische Staat, CSU damals, immer eigentlich in Bayern, hätte nicht damals die andere Seite dicht gemacht. Ist der Einstieg von der Anwohnerseite tatsächlich das Störendste? Oder ist es einfach das Fehlverhalten von den wenigen Prozent oder einfach das riesengroße Aufkommen, das mittlerweile da los ist?
Also ich glaube schon, dass sich viele der Einwände, die die Anwohner haben, dadurch lösen lassen würden, wenn man den Einstieg von der Parkseite ermöglicht. Also jetzt der ausschlaggebende Grund, weswegen auch die Mehrheit der Eigentümer wirklich für diese Zaunversetzung sich wohl entschieden haben, weil es gibt ja sehr viele, die da auch nichts grundlegend gegen das Surfen haben, da die es eigentlich auch toll finden, dass da gesurft wird. Aber wie ich schon gesagt habe, musste der Zaun halt auch mehrmals neu gebaut werden, weil er halt irgendwie kaputt war. Da kam auch zum Beispiel mal, hat sich ein Surfer den Arm ausgekugelt und dann saß der da auf der Mauer und dann musste die Rettung kommen und die haben halt den Zaun aufgeflext, ne, damit sie da hinkommen. Ja. Also die haben schon nach eigenen Angaben irgendwie da 25.000 Euro in die Jahre überinvestiert, um diesen Zaun da mehrmals zu erneuern. Und wenn man den Einstieg von der anderen Seite ermöglichen würde, dann wäre das natürlich schon mal gegessen. Ja. Das wäre natürlich auch ruhiger, wobei ich jetzt sage, dass, also Surfer sind ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie beim Surfen rumgrölen oder sowas. Aber natürlich, wenn die Surfer eher auf der anderen Seite stehen beim Anstehen, dann wäre wahrscheinlich auch die Lärmbelastung für die Anwohner geringer. Das mit dem bei Nachtsurfen, gut, das muss man halt, ich weiß nicht, ob es da eine optimale Lösung dafür gibt. Die einzige Lösung, die ich mir da vorstellen könnte, ist, einen Einbau reinzumachen, die Welle durch einen Einbau zu generieren, den man in der Nacht ausschalten kann, sodass da in der Nacht gar nicht mehr gesurft werden kann, was natürlich irgendwie eine Legalisierung und einen Betreiber und so weiter nach sich ziehen würde. Also das wäre schon großer Aufwand.
Ja, da, ich habe mir tatsächlich über dieses Lärmthema die letzten Tage ziemlich den Kopf zerrissen, weil mich hat es tatsächlich auch ziemlich getroffen, als ich das gesehen habe in Instagram und so, dass da jetzt die Welle in Anführungszeichen dicht ist und so. Aber ganz ehrlich, also meinst du, die Lärmbelastung ist niedriger, wenn kein Surfbetrieb ist? Weil das Ding ist ja mitten im englischen Garten, da sind Passanten, da sind Hunde, da sind Schulklassen, das sind whatever, das sind Touristen, das kracht irgendwie, da ist ja richtig Durchmarsch, vor allem auf der Straße oder auf diesem Wegchen, ja, das da vorbeiführt, da ist ja richtig Betrieb. Meinst du, dass die paar Surfer weniger die Lärmbelastung reduzieren? Also ich behaupte mal einfach gar nicht. Aber
ja, ich würde sogar behaupten, das Lauteste ist der Bach an sich. Also man versteht die anderen Surfer kaum, wenn man sich mit jemandem unterhält, weil der Bach so laut ist. Und es gibt natürlich auch ein Partypublikum, ja, da im Sommer gerade viele Leute, die da im englischen Garten sich treffen, Bierpong spielen oder sonst was. Und ich glaube, das wird dann oftmals von den Anwohnern auch verwechselt, vielleicht auch absichtlich verwechselt mit denen, ja, dass die Surfer, die da laut sind. Und zum Beispiel kam ja auch das Argument, dass wir da irgendwie Müll hinterlassen würden. Aber also gerade auf der Anwohnerseite, also wie will ich da als Surfer mein Müll mitbringen? Also ich habe da keine Option in meinem Neoprenanzug, wo ich ja irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Papier drin habe oder irgendwas. Das ist,
ja, weißt du was? Also das finde ich eben auch krass. Also bestimmt ist eine gewisse Lärmbelastung durch die Surfer da, dass dieses Klopfen, dieses Klatschen oder mal irgendwie ein Aufschrei, ein Jubel, wenn irgendwie ein Trick passiert, ja, da tappe ich mich manchmal auch, okay, dachte mir, okay, das war jetzt bestimmt laut. Ja. Aber das Rauschen ist so immens, man muss sich ja quasi anschreien, wenn man sich unterhalten will. Deswegen unterhält man sich ja gar nicht so viel. Vor allem dann in der Winterzeit mit Haube hört man ja eh gar nichts mehr. Dann ist es ja eh irgendwie so Silent Surfen, weil dann kann man sich ja eh kaum unterhalten. Von dem her, ich finde das so ein blödes Argument. Und wenn das da ja schon die Leute stört, der Lautstärke, wie ist das dann in der Surfwelle hier in Augsburg? Ich weiß nicht, ob du den Standort schon mal auscheckt hast. Ist ja direkt angrenzend an Gärten und Balkone. Da muss es ja, wenn dann immens sein. Ja, da ist ja wirklich, man steht ja quasi auf der Terrasse vom Anwohner. Das ist ja lächerlich, weil in München an der E2 ist ja schon eine gewisse Distanz dann auch noch zu dem Haus, also zu dem Wohnhaus, habe ich schon richtig in Erinnerung, oder? Da ist so ein Garten irgendwie noch dazwischen oder so.
Ja, richtig. Aber es ist ganz interessant, dass du Augsburg als Beispiel bringst, weil tatsächlich ist die geografische Situation schon in Augsburg ziemlich ähnlich. Also man hat quasi den Fluss, dann die Mauer, dann kommt das Grundstück und dahinter das Haus der Anwohner. Und
ja, ich wohne Augsburg dort. Ja. Also, ich wohne eine Straße parallel. Also
Und tatsächlich haben aber der Augsburger Verein jetzt da auch einen Zaun hingebaut, auch auf Drängen der Anwohner hin, so wie ich gehört habe, um da halt auch ein bisschen Sicht- und Lärmschutz dann zu generieren. Also da ist jetzt auch so ein massiver Zaun. Der könnte halt auch als Vorbild dienen für das, was man in München machen könnte. Ja? Wenn die Anwohner das so wollen, dann bauen wir da auch gerne selber einen Zaun hin, der dann halt massiv ist und hoch ist und wo man nicht mehr durchschauen kann und durchleuchten kann und halt auch besseren Lärmschutz bietet.
Genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen, weil die haben hier das ja relativ simpel gelöst, haben da so einen Bretterverschlag in Anführungszeichen hinbaut. Die haben einfach nur einen extrem hohen Zaun hinzimmert mit extrem viel, also mit dicken Holzbrettern hoch einfach. Und somit ist ein Sichtschutz generiert, ein Holzbrett sieht ganz okay, cool aus so und Lärmschutz ist auch gewährleistet. Von dem her, also simple Lösung, wo, glaube ich, vielen Leuten gut tut. Das wäre eben genau der Punkt, wo ich jetzt am Ende raus wollte.
Ja. Ja, spannend ja auch, wenn man bedenkt, dass die dann da quasi ja auch eine Welle in Augsburg erzeugen, die jetzt dann ja auch Lärm erzeugt, der vorher nicht da war wahrscheinlich, ne, wenn da keine Welle war, so unbedingt, dass der Fluss jetzt deutlich lauter geworden ist da und es irgendwie aber möglich ist anscheinend. Ne?
Ja, der ist ziemlich laut. Da finde ich die E2 leiser auf jeden Fall dagegen.
An der Stelle vielleicht mal wieder ein kurzes digital-akustisches Winken nach Augsburg, an die Surfwelle Augsburg. Der Fabi bombardierte euch ja schon seit Monaten mit Mails, ob er nicht mal ein Podcast-Gespräch mit uns führen wollt. Vielleicht hört er ja jetzt zu und es meldet sich jemand.
Bombardiert ist übertrieben, aber ich hab den Kontakt mal versucht aufzunehmen. Ja.
Der Affe am vielleicht Zaun. Kann ich, auch, ne? Hashtag. Kann ich auch ein gutes Wort für euch einlegen. Ich versuch's mal.
Ja, tatsächlich bin ich ja einigen davon ja auch schon über den Weg gelaufen oder man kennt sich so ein bisschen, aber kommt Zeit, kommt Draht. Aber vielleicht wollen die einfach auch noch nicht so quatschen. Das Ding ist einfach noch nicht offen. Ja. Ist vielleicht auch ein Punkt. Abwarten, dass das Ding öffentlich ist, alle rechtlichen Hürden aus dem Weg geschafft sind. Sind ja auch immer noch so ein paar Steps, die man gehen muss. Da kannst du wahrscheinlich ein Lied davon singen. Wo man, wenn man vielleicht dann auch zu viel labert vorab, dass da dann einmal irgendwie das auf die Füße fallen kann.
Ja, bist du Mitglied, Fabi, bei Surffreunde Augsburg?
Noch nicht, muss ich zugeben, weil ich einfach skateboardmäßig so aktiv bin in Vereinen und da auch irgendwie in der Vorstandschaft drinsteck teilweise und ich einfach irgendwie keinen Bock habe auf noch einen Verein auf meiner Liste, weil wenn ich in einem Verein bin, will ich mich dem widmen können und nicht nur so eine Zahl so sein. Also ich will dann irgendwie schon ein aktives Mitglied sein, will helfen und machen und tun und ich habe einfach die Zeit nicht, das zu machen und deswegen warte ich jetzt einfach ab, bis das Ding komplett öffentlich ist und nutze das erst ab dann, weil ich sehe es aktuell irgendwie, fühlt sich falsch an, jetzt als Mitglied einfach zum sein und nichts zum zahlen, weil die das ja tatsächlich aktuell sogar ja noch kostenlos machen. Und dann kann ich irgendwie vermutlich keinen Arbeitsdienst leisten, weil ich einfach ziemlich ausgelastet bin. Und deswegen bin ich aktuell da irgendwie noch nicht beitreten, muss ich sagen.
Der Bengel muss ständig hier im Podcast reden und Antwort stehen. Der hat gar keine Zeit mehr zum Surfen von meiner Seite aus.
So eine Art.
Das kenne ich, das Problem. Ja,
ja, vielleicht nochmal so zur rechtlichen Situation dann zurück. Was sind denn die Optionen? Also einmal irgendwo mit den Anwohnern doch sich halt einigen und dieser Zaun wird vielleicht wieder umgesetzt, von euch erneuert und das alles so gestaltet, dass man die Anwohner da besänftigt und wieder zu einem Konsens kommt. Wie sieht's denn auf der anderen Seite aus? Es ist ja irgendwie auch ein bisschen abstrus, dass die Regierung von Bayern dann weiterhin da das nicht zulässt. Was ist da der Grund? Da seid ihr doch wahrscheinlich auch seit langem dran, ne?
Ja, da gab's auch, ich habe heute mal recherchiert, schon mehrere Stadtratsanträge auch, wo die bayerische Regierung gebeten wurde, doch mal zu prüfen, ob man da das Surfen nicht legalisieren kann. Also bisher ist es...
In die Stadt München ist ja SPD regiert und die stellt, da von denen kamen quasi auch schon Anträge in die Richtung dann. Ja.
Genau, also da wurde die bayerische Regierung gebeten, halt, da gab's auch schon Anfragen vom Oberbürgermeister an die bayerische Regierung eben das Surfen da zu erlauben. Und bisher ist das immer an diesem Haftungsthema gescheitert. Also das ist ja auch der Grund, warum das bei der E1 nur so funktioniert hat, dass die Stadt eben dieses Grundstück bekommen hat, gesagt hat, die bayerische Landesregierung wird das Surfen dann nicht erlauben. Also die besteht weiterhin auf dieses Bade- und Surfverbot im Eisbach. Nur weil das Grundstück da getauscht wurde, konnte die Stadt das dann erlauben, weil die Stadt halt auch gesagt hat, ja, sie übernimmt dann auch die Haftung. Und das möchte halt die Landesregierung oder wollte das bisher nie machen. Aber vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, das Surfen da zu tolerieren, ohne da einen Zaun hinbauen zu müssen. Ja, also vielleicht reicht es da schon, ein Schild aufzustellen, hier ist Surfen verboten, aber den Zaun halt trotzdem so hinzubauen, dass man da noch surfen kann, ja, auch von der Parkseite. Das wäre vermutlich die einfachste Lösung. Ansonsten muss man dieses Thema Grundstückstausch auch nochmal auf den Tisch legen. Da war bisher wohl das Problem, dass das dann eine Enklave wäre, ja, also weil der ganze englische Garten gehört Bayern, das kleine Grundstück, das würde dann München gehören, aber alles außenrum gehört Bayern. Da hätte man quasi eine Münchner Enklave im englischen Garten. Was weiß nicht, was da die rechtlichen Probleme sind, aber vermutlich Zufahrtswege und ja.
Ja. Ja, spannend. Er zeigt einfach, ne, wie kompliziert es immer weiter wird, je weiter man im politischen Spektrum nach oben geht. Ne? So im Lokalpolitischen sind immer noch mal Sachen irgendwo möglich. Ne? Und gerade so, wenn man dann die Vereine und die ganzen Akteure so in den Politikteil mit reinbringt, wie viel so in Aktionen von kleinen, von zivilgesellschaftlichen Sachen möglich ist. Ne? Und sobald man dann wirklich in die höhere Instanz der Politik kommt, wird es dann echt kompliziert. Ne? Zeigt sich hier überall, auch in der Bundespolitik ja nur erst recht.
Ich persönlich finde halt auch die Herangehensweise komplett falsch. Also München hat sich ja irgendwie schon echt als Surf-Hauptstadt Deutschlands irgendwie gefühlt rauskristallisiert. Ja? Was ja auch irgendwie Tatsache ist. Es gibt ja so viele Surfmöglichkeiten. Und dann eigentlich wäre die Lösung des Problems in meinen Augen, wir schaffen mehr Spots und mehr Platz für Surfer, weil jetzt konzentriert sich halt alles dann auf wenigere Spots noch und es vor allem jetzt ja der ganze Eisbach und so weiter, gibt ja so viel Potenzial her für weitere Wellen. Es gibt ja sogar, wenn man da mal mit offenen Augen runterläuft, gibt es mehrere Stellen, die mit meines Erachtens relativ wenig Eingriff eine Welle entstehen lassen. Also ich habe schon so ein paar Wellen versucht, selber bastelt, deswegen weiß ich, dass man das hinbekommen würde. Und ich glaube halt einfach, die Lösung des Problems wäre, wir schaffen mehr Wellen und ich glaube, gar keine Lösung ist, wir schließen eine, weil erstens, Surfer sind auf eine Art auch Rebellen, ich kann mir vorstellen, da passieren jetzt blöde Aktionen, vielleicht wird da irgendwas beschädigt, was ich nicht hoffe, weil das wäre echt schlecht. Da habe ich gerade so ein bisschen Angst, also ich kenne das selber, ja, ich bin auch irgendwie so aus der Punk-Skate-Generation, ja, wenn du mir einen Grindstopper irgendwo hingemacht hast auf irgendeinen Street-Spot, bin ich nachts mit der Flex hin, hab das Ding weggeknallt, ja. Und Surfer sind die gleichen Sturköpfe. Und ich glaube, da löst man gerade was ganz Falsches aus. Hoffentlich nicht, aber es kann passieren.
Ja, da hoffe ich auch, dass die Surfer vernünftig genug sind, das jetzt nicht zu torpedieren, indem man da selber mit der Akkuflex anrückt und dann das in die eigene Hand nimmt. Aber bisher ist es auch gut gegangen und ich hoffe, dass es auch weiterhin so gut geht. Aber eben, das würde die ganzen Verhandlungen, die momentan laufen mit den Anwohnern, mit der Stadt und sowas natürlich torpedieren. Aber ja, wie du sagst, also wir dürfen keine Wellen schließen, wir müssen mehr Wellen bauen und ja, da gibt's viele Ideen. Du sagst genau, München ist eine Stadt mit vielen Bächen und Flüssen und es gibt eigentlich genug Standorte, wo man neue Wellen realisieren können, die auch schon teilweise ausgelotet wurden, wo es schon Machbarkeitsstudien gibt und sowas, aber es geht alles nur sehr schleppend voran, leider.
Ist doch auch ein Stück weit irgendwie verwunderlich, wenn man sich das anguckt. Ne? Ich meine, hier der Söder hier, ne, nochmal hier ein Prosit der Gemütlichkeit nach München, der stellt sich dahin in Nürnberg und feiert sich da und mit Wartenstich und irgendwas durchschneiden, dass die Welle da offen ist. Und weiß ich nicht, in München wird dann sowas gemacht. Dann würde man doch eigentlich meinen, dass der auch jemand ist, der vielleicht für sowas auch irgendwie ein gewisses Auge hat und sagt, das ist ja cool, das ist ja schön, was hier passiert. Und warum passiert dann sowas überall? Und warum wird da so viel Steine in den Weg gerollt und kein Wohlwollen gezeigt?
Der stellt sich ja nicht nur in Nürnberg hin. Ne? Der hat sich ja auch schon an der E1 ablichten lassen, wo ihn, ich glaube, der Marius Gerlach irgendwie von oben bis unten nass gemacht hat, ja.
Ja, stimmt, ja.
Den Clip finde ich aber leider noch, weil ich wollte mir den erstmal wieder reinzimmern. Irgendwie, der Clip ist irgendwie raus aus Instagram, habe ich das Gefühl. Aber
den müssen wir suchen, den müssen wir reposten.
Von dem her verstehe ich das echt. Also ich kann kein Verständnis aufbringen. Ich war richtig geschockt einfach und ich bin auch weiterhin irgendwie so ein bisschen perplex und sprachlos.
Ja, aber das sind genau solche Posts, die da gemacht wurden von den Politikern, wo wir jetzt auch drauf zurückkommen und sagen, also Söder hat ja gesagt, irgendwie Bayern ist das Kalifornien Deutschlands und er ist ein großer Fan des Surfens und da wäre es jetzt schön, wenn er auch den Worten dann Taten folgen lässt. Also da werden wir auch wieder drauf zurückkommen auf solche Aussagen.
Ja, ich sag mal, das war schon immer so ein bisschen mein Eindruck von ihm, ne? Das muss ich ja echt mal so sagen. Und jetzt, wahrscheinlich kann man sich jetzt streiten. Ich würde jetzt sagen, da sehr folgenschwer schade, dass es die Union nicht geschafft hat, den Söder irgendwo als Kanzlerkandidaten da durchzubringen. Dann wäre er aus München weg und vielleicht könnte da mehr in Richtung Welle passieren. Und der andere Vogel, der da jetzt sitzt, wäre nicht so weit oben, den ich noch weniger mag, wenn ich das hier mal so zum Ausbruch gucke. Bringen darf. Aber ja, lassen wir das.
Schwieriges Thema. Nutzt ja
so eine Folge immer gerne, mal, um so ein bisschen hier zu pöbeln. Ne?
Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er sich dem Thema annimmt, gerade eben, weil er auch in Nürnberg, in seiner Heimatstadt, auch die Nürnberger Dauerwelle unterstützt hat. Und ich hoffe, dass er uns jetzt auch entgegenkommt in der Sache.
Gab es nicht sogar ein Statement vom Münchner Bürgermeister irgendwie auf Instagram auch bezüglich dem Ganzen? Also wenn wir jetzt eh schon auf der politischen Schiene sind. Ich meine, ich habe da irgendwie ein Reel gesehen, wo er irgendwie sich vor die Kamera stellt und auch über dieses E2-Thema da redet und auch meinte irgendwie, er setzt sich ein oder so,
wenn ich da richtig bin. Also da auch großes Lob an unseren Oberbürgermeister. Der hat, glaube ich, noch am selben Tag gleich einen Brief geschrieben, auch an die Schlösser- und Seenverwaltung. Damals war ihm, glaube ich, auch noch nicht ganz klar, dass das die Anwohner waren, die den Zaun versetzt haben. Er dachte tatsächlich, das wär die Schlösser- und Seenverwaltung gewesen. Und gleich mit der Bitte, das wieder rückgängig zu machen und das Surfen doch vielleicht nicht da gleich zu legalisieren. Und wir sind seitdem auch fast täglich im Austausch mit dem Büro vom Bürgermeister. Und er will jetzt auch zu einem runden Tisch einladen, jetzt erstmal zusammen mit den Anwohnern, um zu klären, ob es da vielleicht nicht doch noch eine Lösung gibt. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird er sich da auch wieder an den bayerischen Staat wenden und versuchen, eben den Zugang über die andere Seite zu ermöglichen.
Ja. Richtig geil.
Ja, auf jeden Fall.
In dem Zusammenhang habe ich auch gleich nochmal so ein, zwei Fragen, die auch von meinem Informanten, sag ich mal, von dem Simon stammen, der auch ein paar Fragen dazu hatte oder beziehungsweise auch oft in seinem Instagram-Account mit mir zusammen da einiges geschrieben hat. Die SPD hat ja auch, ist auch wirklich auch gleich, also die Stadtverwaltungs-SPD quasi ist gleich ein bisschen auf die ganze Sache aufgesprungen und nutzt das jetzt ein bisschen für sich auch politisch. Und da sind jetzt aber auch einige Sachen daraus hervorgegangen, die auch schon wieder so ein bisschen komisch sind, wie ich das gelesen habe. Ne? So, ich habe jetzt in dem Post gelesen von dem Simon, dass die SPD auf jeden Fall jetzt auch die eine weitere Pumpenbetrieben, also eine Unit Wave tatsächlich dann im Olympiapark voranbringen möchte, die natürlich dann wieder kommerziell und pumpenbetrieben ist. Seid ihr da mit involviert? Seid ihr da mit drin in dem Thema? Wie es dazu jetzt kam?
Nee, gar nicht. Also ich habe das auch in der Zeitung das erste Mal gelesen, vorgestern. Wir waren da auch sehr überrascht. Einer unserer Vorstände hat auch gleich mit der Stadträtin da telefoniert. Es war aber auch ein sehr gutes Gespräch, muss man sagen. Also zu dem ganzen Thema Wavepools, das ist ja auch ein sehr kontroverses Thema in der Riversurf-Szene. Und tatsächlich auch bei uns im Verein, im Vorstand gibt es da, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Und interessanterweise werden wir auch immer von beiden Seiten kritisiert. Also es gibt sowohl Leute, die uns vorwerfen, wir wären dann nicht offen genug gegenüber neuen Technologien. Aber es gibt auch Leute, die sagen, wir dürfen hier nicht mit unseren Kindern zu Surftown fahren, weil wir sollen uns doch nur auf Flusswellen konzentrieren und nicht auf Wavepools. Genau, aber also jetzt konkret zu diesem Projekt, was da entsteht oder entstehen soll, so ein Unit Wave Pool im Olympiasee. Ich kann ja meine persönliche Meinung sagen. Generell finde ich, jede Möglichkeit, jede zusätzliche Welle ist irgendwo mal eine Bereicherung. Ja. Aber wenn es natürlich darum geht, bestimmte Projekte gegeneinander zu priorisieren, dann sollte natürlich immer Flusswellen der Vorrang gegeben werden gegenüber pumpenbetriebenen Wellen, weil es nachhaltiger ist, ökologischer ist und auch sozialverträglicher, weil so eine pumpenbetriebene Welle, die wird sich nicht durch einen gemeinnützigen Verein betreiben lassen. Das wird halt eine kommerzielle Sache, wo man auch entsprechend hohe Preise zahlen wird. Insofern bin ich da schon auch ein bisschen kritisch gegenüber dieser Stadtratsentscheidung, weil da wurden jetzt auch wirklich ja irgendwie zumindest personelle Ressourcen von der Stadt verwendet, um jetzt prüfen zu lassen, ob man da diese Welle bauen lassen kann. Das ist im Olympiasee, das ist also irgendwie ein städtisches oder öffentliches Gewässer. Dann kann man sich natürlich schon die Frage stellen, hätte man diese Manpower nicht irgendwie verwenden können, um Flusswellenprojekte, von denen es ja, wie der Fabi schon sagt, viele bekannte Stellen gibt, wo man sowas realisieren könnte, um die weiter voranzutreiben. Weil was ich mir zumindest erhoffe, ist, dass es bei diesem Projekt dann gewisse Auflagen gibt, dass die zum Beispiel Sessions für Kinder und Jugendliche irgendwie vergünstigt zur Verfügung stellen oder für sozial benachteiligte Menschen oder sowas, weil das Ganze eben halt auch auf städtischem Grund passiert und die Stadt jetzt irgendwie involviert ist.
Ja, sollte man ja auch meinen, dass sowas die Jochen Schweizer Arena abbildet irgendwie.
Ne? Das wollte ich gerade sagen. Also eine Welle vergisst man ja ganz gerne in München und das gibt ja tatsächlich schon eine Pumpenwelle. Ja klar, irgendwie die gehört nicht der Stadt und so weiter und so fort. Aber es gibt ja die Jochen Schweizer Arena, was ja irgendwie eine Pumpenwelle ist, die meines Erachtens ultra maximal teuer ist mittlerweile irgendwie für eine halbe Stunden Session. Aber wenn ich das gönnen will, volle Lotte, kann ich verstehen. Ich finde, eine City Wave macht Spaß. Aber wenn man die Möglichkeit haben will, eine Pumpenwelle in München zu surfen, gibt's sie meines Erachtens schon. Und ich denke mir so, München ist eine Stadt mit so viel stark fließenden Flüssen und Kanälen und Bächen und hat so einen krassen Wasserdurchfluss. Also ich bin ja auch so ein kleiner Nerd und gucke immer so ein paar Durchflusswerte an, irgendwie so. Und es gibt ja, also ich kann ja niemals die genauen Daten sehen. Ich kann ja wirklich nur so in der Pegel-App so grob die Kubikmeter, die da so durchknallen, sehen und sehe da so viel Potenzial. Ich weiß jetzt nicht, ob sowas dann die Lösung ist. Ich würde da lieber irgendwas öffentlich Zugänglicheres generieren, als irgendwas, wo Kohle kostet. Meine Meinung.
Ja, da bin ich auch bei dir. Ich glaube, der Grund, warum sowas auch so kommerzielle Wellen oft irgendwie leichter durchsetzbar sind, sind halt zum Beispiel Auflagen, die du hast wegen Naturschutz, wenn du was in ein natürliches Fließgewässer reinbauen willst. Das ist natürlich keine einfache Sache. Das ist ein Haufen Bürokratie, ein Haufen Behörden, die da angehört werden müssen. Dauert auch dann eben meistens sehr lange, gibt sehr viele Einwände, sehr viele Auflagen, die man erfüllen muss. Und ja, so eine pumpenbetriebene Welle irgendwo auf einem Privatgrundstück hinzubauen, ist eigentlich immer möglich. Und ja, jetzt so ein Unit Wave Pool in den Olympiasee zu bauen, ist wahrscheinlich auch von dem bürokratischen Aufwand deutlich einfacher, als jetzt in der offenen Isar eine Dreamwave hinzustellen oder sowas. Aber ich bin ganz bei dir. Meine Meinung ist auch, man sollte klar eigentlich so eine Flusswelle priorisieren gegenüber einer pumpenbetriebenen Welle.
Vor allem die Welle muss ja gar nicht in der offenen Isar sein. Also das kann ja auch in irgendeinem der Kanäle sein, das ist ja eh schon irgendwie ein betoniertes Ding ist. Das hat ja dann eh nichts mehr mit Natur zu tun. Und ob man da dann noch einen Einbau reinmacht, denke ich mir so, okay, ja, scheiß drauf, oder? Also das einzige Ding ist halt dann immer mit den Kraftwerken und so weiter, habe ich, glaube ich, zu wissen, dass da halt dann irgendwie gewisse Wassermassen, die fließen müssen, und dann macht man da irgendwie Verwirbelungen und tut die Geschwindigkeit ja irgendwie ein bisschen drosseln oder irgendwie solche Punkte fließen da ja rein, oder da bist du ja eh wahrscheinlich mehr drin, aber ich glaube, das sind so ein paar Fetzen, die ich da mal so aufgegriffen habe.
Ja, das ist immer so, das ist auch das, wo wir an der Floßlände ja lange diskutieren mussten mit den Stadtwerken und wo halt auch immer gesagt wurde, zum Beispiel, also das ist auch was mich jetzt ein bisschen ärgert an diesem Unit Wave Pool ist, an der Floßlände, da gab es einen Stadtratsbeschluss, da wurde gesagt, na, wir dürfen da nur von Mai bis September surfen und nicht irgendwie von April bis Oktober zum Beispiel, weil ansonsten würde das Wasser dem Wasserkraftwerk verloren gehen und würde also auf Kosten der Ökostromproduktion gehen. Jetzt baut man aber eine pumpenbetriebene Welle, die dann wahrscheinlich dann als grünes Vorzeigeprojekt hervorgeht, weil sie mit Ökostrom aus Wasserkraft betrieben wird. Also das ist schon ein bisschen paradox.
Jetzt ist eine Unit Wave, also ich sag mal, wenn ich so wie es aus Langenfeld weiß, ja immer noch auch noch eine ganz gutes Konzept, das wenig Energie braucht im Vergleich zu einer City Wave, ne? Und vielleicht kann man das Projekt auch zusätzlich rechtfertigen, gerade weil ich mein Gespräch mit dem Nico von Surfbewusstsein ist leider immer noch nicht zustande gekommen. Mit dem hatte ich aber schon mal gesprochen. Die hatten ihre Sessions auch oft Surftherapie für Depressionen auch mit Jugendlichen, ne? Und die hatten auch immer Slots in der Jochen Schweizer Arena. Und ich weiß von ihm, dass auf jeden Fall, das war noch in der Abschlussphase des Baus, dass die auf jeden Fall schon im Begriff war oder schon gewechselt sind zu Surftown, weil Surftown als laufende Wavepool-Welle billigere Konditionen bereitgestellt hat als die Jochen Schweizer Arena, die anscheinend wirklich komplett mega kommerziell ist, muss man da wirklich mal sagen. Da würde mich interessieren, den Jochen Schweizer mal hier herzukriegen. Wollte ich mich auch mal drum bemühen, habe ich schon mal vor 3 Jahren gemacht, aber das war natürlich ein bisschen utopisch. Mittlerweile mit dem Standing des Podcasts vielleicht mal gucken. Würde mich sehr interessieren, was der zu seinen Projekten sagt. Auf jeden Fall wäre es sicherlich auch gerechtfertigt, so ein Projekt nochmal im Olympiasee dann zu haben, zusätzlich, aber halt nicht anstatt der eigentlich schönen Flusswellen, die man eigentlich so möchte und die cool sind, halt auch einfach mal und die wirklich Vorzeigeprojekte sind, das, wofür eigentlich so ein Riversurf Stadt München steht. Ne? Das ist also. Aber vermutlich da spielt dann auch wieder der politische Faktor rein. Wie du schon sagst, es ist einfacher vom Rechtlichen und wahrscheinlich hat die Stadtregierung auch ein schönes Interesse daran, da einfach mal ein kommerzielles Projekt weiter zu fördern, wo dann Politik wieder in das Ganze mit rein rotiert, dass man halt natürlich lieber gleich mal irgendwas fördert, wo wieder Steuergelder generiert werden und man sich ein bisschen die Taschen mit voll machen kann, als dass man irgendein altruistisches Projekt wie eine Flusswelle fördert, ne?
Zusätzlich habe ich gerade so eine Frage in meinem Kopf. Ich weiß nicht, der Olympiasee friert ja im Winter. Heißt das, oder? Ich glaube, der friert. Das entstehen das Gewässer mehr oder weniger. Ja? Heißt, das wäre ja wieder eine saisonale Welle, wodurch die schnell fließenden Gewässer das ganze Jahr surfbar wären. was ich irgendwie auch wieder scheiße finde, ja, weil München ist irgendwie doch irgendwie in Bayern und nahe der Alpen und so weiter und so fort und es ist kalt und es gibt die Saison, die gefroren ist und somit ist das ja dann irgendwie sogar ein Projekt, das gar nicht das ganze Jahr surfbar sein könnte, unter Umständen.
Davon gehe ich aus. Ich meine, Benni, du weißt du, wie das in Langenfeld ist? Ich nehme an, dass die auch nicht das ganze Jahr läuft.
Vorsicht! Achtung! Gefährliches Halbwissen!
Ich glaube, die haben tatsächlich das ganze Jahr auf. Kann sein, dass es besonders krass wird, sie zumachen, aber ich glaube, die haben durchgehend auf, tatsächlich, ja. Meine ich schon. Ist recht tief, der See.
Aber ja, sogar Surftown gefriert so. Also keine Ahnung, Da laufen die ganze Zeit Wellen.
Also durch ich meine, wenn zugefroren ist, wird zu sein, aber ich glaube, wir haben nicht direkt, ich weiß es aber auch nicht mehr genau, bevor ich jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehne, sage ich mal lieber gar nichts.
Ja, also der Olympiasee ist relativ flach.
Gefährliches Halbwissen, ne? Mal wieder das Stichwort, Fabi.
Es gibt natürlich noch einen anderen Vorteil von so pumpenbetriebenen Wellen, ist, dass die schon irgendwo auch besser geeignet sind für Competitions. Und mittlerweile, gut, muss man sagen, die Dreamwaves in Nürnberg und Hannover, die sind schon auch durch ihre Einstellbarkeit immer sehr gut auch für solche Contests nutzbar. Aber wenn man sich mal anschaut, die meisten Rapid Surf Events finden ja trotzdem immer noch auf künstlichen Wellen statt.
Ja. Was ich persönlich schade finde.
Finde ich auch, vor allem, also tatsächlich, ich würde gern mal eine deutsche Meisterschaft im Rapid Surfen in München machen und das auf einer Flusswelle und nicht in der Jochen Schweizer Arena oder auf einem Unit Wave Pool.
Eigentlich hätte ich immer gedacht, das müsste doch mal eigentlich auf der E1 auf dem Eisbach stattfinden, als die Mutter aller Flusswellen. Das wäre doch eigentlich fast ein Muss, dass das mal ist, also als richtig harte Nummer auch für alle.
Ja, das ist aber, glaube ich, das Gleiche wie, warum eine deutsche Meisterschaft im normalen Surfen in Anführungszeichen nicht auf Sylt stattfindet. Also ich glaube, das ist so eine mega ähnliche Gedanke, weil es halt einfach, die Leute wollen halt die perfekten Conditions und die sind in Frankreich mehr möglich wie auf Sylt und so ist es halt auf einer City Wave mehr wie am Eisbach, weil der Eisbach ist halt einfach ein bisschen jobby, aber ich finde das zum Beispiel total interessant. Also mich würde es auch mega interessieren, was da abgehen würde, wenn da mal echt einfach so ein Contest-Feeling da wäre, die Leute sich gegenseitig pushen und da mal richtig Feuer drin wäre.
Ich fände das auch total super. Meines Wissens ist aber auch bisher auch an Haftungssachen unter anderem gescheitert.
Wird es genügend Gründe für geben, ja.
Glaube ich auch.
So abschließend zu dem Thema würde ich fast sagen, Moritz, nochmal, würdest du. Wir haben schon gesagt, das Schlimmste wäre jetzt, wenn jetzt irgendwelche Leute aktivistisch anfangen, mit ihren Flex irgendwelche Sachen kaputt zu machen und da wieder eindringen und machen. Aber wenn man jetzt mal gerade so auf die aktuelle politische Lage in Deutschland gucken, ich war gestern gerade auf einer Demo gegen gewisse Entwicklungen in der Politik im Bundesbereich, sage ich mal, ne? So ein wirklich großes Begehren aus der Surfer-Szene, die ja nun wirklich in München wirklich groß ist, von aktiven SurferInnen und aber auch vielen Leuten, glaube ich, die es einfach voll unterstützen würden. Könnte sowas auf die bayerische Landesregierung einen gewissen Effekt erzielen, wenn da mal so, was weiß ich, das geht doch in die Tausende, würde ich fast sagen, oder die Surfszene in München?
Auf jeden Fall. Also wir schätzen so 3.000 bis 5.000 aktive Surfer gibt es in München. Es gab jetzt auch schon eine Petition für die E2. Die wurde allerdings nicht von uns initiiert, sondern von einer Privatperson. Die ging allerdings jetzt eben darum, dass die Anwohner den Zaun wieder versetzen sollen. Wo ich halt leider sagen muss, ja, das, also man kann eine Petition machen, wenn man bei der Politik was erreichen will, aber halt Privatpersonen wird man damit nicht erreichen oder umstimmen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt die Verhandlungen scheitern mit den Anwohnern, dass wir dann auch eine eigene Petition starten werden, wo es darum geht, dann halt die bayerische Regierung davon zu überzeugen, dass sie die Welle wieder surfbar macht.
Ja, ich bin mal gespannt. Das bleibt, glaube ich, interessant.
was da passiert in München auf jeden Fall. Und ja, die vielen verschiedenen, wir haben da ja beim letzten Mal, als wir gequatscht haben, auch schon drüber gesprochen, was alles für Ideen sind, wo Wellen entstehen könnten und alles. Ne? Und ja, da bleibt mega, mega spannend, glaube ich, da weiter zu beobachten.
Frage nochmal, Moritz, hat der DWV eigentlich, hat der irgendwo was mit dem ganzen Thema zu tun oder bei euch?
Ja, ist natürlich auch ein bisschen schwieriges Thema, wo ich momentan noch nicht so viel zu sagen kann. Also ich kann sagen, also wir sind momentan kein Mitglied im DWV. Die Wellen in Nürnberg und Hannover, die sind zum Beispiel Mitglied. Bei uns ist es einfach historisch so entstanden. Wir waren ja immer nur ein Lobbyverein für die Surfer. Wir waren ja nicht ein Sportverein. Das hat sich halt jetzt ein bisschen geändert, nachdem wir jetzt an der Floßlände die Betreiberrolle übernommen haben. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass ein DWV-Beitritt jetzt mehr Sinn macht. Ja. Hm. Aber bisher sind wir da noch nicht Mitglied.
Bringt das versicherungsmäßige Vorteile?
Soweit ich weiß nicht. Also es geht mehr um Vernetzung. Es bringt Vorteile, wenn du Leute hast, die bei Contests mitmachen wollen. Ja, das ist ja oft Voraussetzung, zum Beispiel bei den deutschen Meisterschaften, dass du Mitglied bist im DWV. Genau, also es kostet aber natürlich auch Geld. Also man muss dann pro Mitglied einen gewissen Verbandsbeitrag abgeben. Aber den Vorteil sehe ich hauptsächlich in der Lobby, die du hast, einfach durch so einen großen Verband, der auch Mitglied ist im DOSB und auf nationaler und internationaler Ebene halt sehr gut politisch vernetzt ist. Da macht es schon Sinn, dann aus den Gründen so einem Verband beizutreten.
Ja, da bin ich gespannt. Fabi, da werden wir bei Zeiten mal hier so ein Revival unseres Politikthemas machen, wo wir den Micha mal zum Stammtisch vielleicht laden und so ein bisschen über Verbandspolitik sprechen. Da hast du ja auch eine Menge aus deinem Skateboard-Hintergrund irgendwo hinter dir, wo ich schon viel gehört habe, wo du bestimmt eine Menge noch erzählen könntest, was man auch jetzt heute hier noch hätte reinbauen können. Aber wir sprechen, glaube ich, lange genug. Da machen wir nochmal so ein Revival, wo wir auch das ganze Thema Verbandsarbeit und ich sag mal jetzt immer so mit einem Stichwort, das wir jetzt auch nicht weiter besprechen, aber bei euch im Bundesland ist ja auch so, gibt's hier gewisse Bestrebungen mit irgendwelchen Landesverbänden und Sachen, sehr interessante.
Ja, ich habe schon befürchtet, dass das Thema heute kommt. Ich habe mir schon überlegt, was ich dazu sagen soll, aber es ist eigentlich, kann ich auch nichts dazu sagen. Also man soll auch den Leuten nicht mehr Aufmerksamkeit schenken, als sie verdienen. Also.
Das ist ein Punkt.
Ja, ich sag mal so eine Verwirrung der Sportpolitik. Der Krisch Plack, ne, hätten Slatko und Jürgen damals zu Big Brother Zeiten gesagt.
Das ist geil.
Ja, wir bringen das mal irgendwann in eine andere Runde in dem Kontext DWV nochmal.
Ja, aber das wäre eine kleine Vision von mir, dass wir da mal gucken, dass wir da mal verschiedene Boardsport-Verbandsmenschen an einen Tisch kriegen. Also das Snowboarden und Skaten, das kriege ich hin. Und dann wäre eben Surfen noch und das wäre mal interessant. Das würde ich cool finden.
Mhm, klingt gut, ja.
Kurz abschließend habe ich noch eine kleine Frage. Was mir ist schon öfter so unter den Ohren gekommen ist zwischen Surfern. Es war ja auch mal das Gespräch E3. Ist das irgendwas? Ist das irgendwie ein Projekt, das im Gange ist?
Also E3
oder kann man da was
wird
sagen?
Für unterschiedliche Sachen manchmal benutzt. Also es gibt dieses Projekt am Tucherpark. Das ist so das, was eigentlich am weitesten vorangeschritten war in der Planung. Da waren wir auch sehr viel im Austausch im letzten Jahr, auch mit der Stadtplanerin, die da involviert ist. Und da sind eigentlich alle dafür, dieses Projekt. Aber da gibt es auch einige Schwierigkeiten. Das eine ist, dass an der Stelle ein Wasserkraftwerk geplant ist. Und das zweite ist, dass da ist eine Brücke, die geht sehr knapp über das Wasser. Da sind nur 50 Zentimeter zwischen der Wasseroberkante und der Brücke. Und deswegen kann man da das Wasser nicht mehr aufstauen. Also, und das brauchst du ja eigentlich immer, damit du dieses Gefälle erzeugst für den hydraulischen Sprung. Also momentan planen wir da vielleicht eine Floaterwelle zu bauen, also die dann ohne hydraulischen Sprung funktioniert, sondern einfach durch einen Einbau, der halt die Welle komplett formt. So, das ist so momentan die einzige Idee, wie es da noch zu einer Realisierung kommen kann.
Klingt interessant.
Ja. Ja, ja. Genau, da werden wir dranbleiben. Immer mal wieder reinhören, was da passiert. Ja, anderer, vielleicht ein schöner Aspekt, den man auch als Politiker wahrnehmen kann, kann der Söder Markus, glaube ich, wesentlich besser als der Merz Fritze, nämlich feiern. Moritz, ihr hattet auch Geburtstag als Verein IGSM, ne? Da hatten wir schon vor längerer Zeit mal geschrieben, dass wir da einfach auch mal irgendwie was drüber machen können. Ist jetzt eine Weile her. Willst du da mal ein paar schöne Worte aus dem Vereinsleben von euch erzählen?
Ja, richtig, genau. Wir hatten letztes Jahr unser 10-jähriges Vereinsbestehen. Also wir haben ja diesen komischen Namen Interessensgemeinschaft e.V., aber ursprünglich 2010 war es eine Interessensgemeinschaft und 2014 wurde es dann umgewandelt in einen Verein, aber man hat den Namen behalten. Genau, 10 Jahre ist ja ein großes Jubiläum, deswegen haben wir gesagt, wir wollen da eine schöne Feier machen. Sind hier in so eine lokale Location, die auch ein bisschen alternativer ist, sind wir reingegangen und wir haben da ein paar Sponsoren gewinnen können, hier hauptsächlich lokale Surfbrands, die dann da sogar mehrere Surfboards auch gesponsert hatten und Leashes und alles mögliche Equipment. Da haben wir eine große Verlosung gemacht auf der Feier, wo wirklich fast jeder was gewinnen konnte. So viele Preise hatten wir insgesamt. Dann haben wir noch ein paar Surffilme gezeigt. Da gibt es einen super schönen alten Surffilm hier von einer lokalen Surferlegende auch, der Dieter Deventer, der ist auch in diesem Keep Surfing Film drin und der hat so, muss Ende der 70er Jahre gewesen sein oder sowas, einen ganz tollen Spielfilm gedreht, wo es um einen kleinen Jungen geht, der an der Floßlände des Surfen anfangen will und kein Geld hat für ein Brett und sich dann selber ein Brett baut und dann funktioniert es aber nicht und dann geht er irgendwie arbeiten, um sich ein Brett zu leisten, dann verliert er das beim Hochwassersurfen und dann findet das wieder. Das ist ein super schöner Film. Ist leider nie veröffentlicht worden, aber der Dieter, der surft auch noch und der ist inzwischen schon über 70, glaube ich. Und
ich habe den Dieter schon mal angeschrieben, aber leider keine Antwort bekommen. Den hätte ich auch. Ich habe ja sogar mal mit der Idee gespielt, einen Eisbach abgeschlossenen kurzen Podcast nur über den Eisbach zu machen, was zeitlich bisher nie zustande kam. Den Arthur Pauli habe ich auch gerade wieder angeschrieben. Der wird demnächst hoffentlich dann im Podcast sein. Er wird mich immer noch mega interessieren. Also Moritz, da auch nochmal einen Aufruf an dich. Wenn du mir da irgendwie Kontaktdaten irgendwie geben kannst und das rechtfertigen kannst, dann freue ich mich da mega mit dem, hab ja auch mit dem Wolfric Fischer hatte ich schon geschrieben mit dem schon über dieses Projekt und so, aber so richtig kam es noch nicht weiter jetzt. Also da wäre ich immer noch begeistert bei.
Ja, also das wären auf jeden Fall tolle Gäste für so einen Surf-Podcast, weil das wirklich so River-Surf-Legenden sind, die ja das River-Surfen quasi erfunden haben, der Dieter und der Arthur.
Ja. Ja. Mhm.
Genau, aber also war eine tolle Feier, diese 10-Jahres-Feier. War natürlich auch ein bisschen Aufwand, das zu organisieren. Aber gemeinschaftlich haben wir das ganz gut geschafft und vielleicht dann in 5 Jahren wieder zum 15.
Ja, klingt schön.
Vielleicht können wir es ja dann bis dahin auch mal einrichten und vorbeikommen.
Ja, bis dahin sollten wir uns mal über den Weg gelaufen sein und ich würde eigentlich mal ganz optimistisch behaupten, dass wir dann noch da sind, Fabi, oder? Also, bisher zeichnet sich das Gegenteil von dem Ende unseres gemeinsamen Engagements hier ab.
Ja, ich glaube genau das Gegenteil.
Ihr seid auf 44 schon eingeladen, ja.
Schön, Dankeschön. Schön.
Zeitlich fiel das Ganze auch gleich so ein bisschen in gleichen Rahmen wie das zweite Riversurf Summit, ne? Mit dem Paul und seinen Leuten an den verschiedenen Flusswellenprojekten. War das auch wieder in Prag in der Welle diesmal?
Genau, das war dieses Jahr zum zweiten Mal in Prag, eben auch also mitorganisiert von Paul von der Lahnwelle und von Martin Leskovian, der da in Prag die Welle managt. War wieder ein sehr tolles Event. Dieses Mal zum ersten Mal auch Leute aus den USA dabei. Zwei Leute, der Ryan und der Paul, die waren auch ein paar Tage hier in München. Die waren auch total begeistert von der E1. Die waren, glaube ich, 3 Tage hier und 6 Mal an der E1 surfen in der Zeit. Die sind die Wave Master von zwei Whitewater Parks in in Bend und in Boise. Also die sind quasi von Beruf her die Welle dort einstellen. Das ist ja auch eine tolle Sache, wo uns die USA einiges voraus sind. Diese Whitewater Parks, die sind ja kommunal betrieben, also sind quasi städtisch betrieben. Ich glaube, allein in Colorado gibt es da irgendwie 10 Stück oder sowas. Und da hast du halt teilweise mehrere Wellen hintereinander in so einem Whitewater Park. Manche sind dann eher für Kajaker geeignet, manche halt eher für Surfer. Und die sind da offiziell angestellt von der Stadt, um da die Surfwellen zu betreiben.
Na gut. Da habe ich mal so eine Doku gesehen, wie da einer in so einem kleinen Bunker da drin sitzt irgendwie und da die Welle die ganze Zeit shaped. Das finde ich so nice. Ich bin neidisch.
Ja, die haben auch zu uns gesagt, dass er hat den besten Job der Welt. Also kann sich nichts Besseres vorstellen.
Voll schön, ja.
Ich hätte noch eine Sache zum Thema Wavemaster. Die Floßländer kann man jetzt irgendwie ja gewissermaßen auch mastern. Ich habe zwar bin noch nicht dahinter gestiegen, wie das geht, aber ich habe es immer mitbekommen, wenn ich vor Ort war, dass sich da ein bisschen was an der Welle ändern kann. Aber du kannst mir da bestimmt mehr erzählen.
Ja, richtig, genau. Also wir haben letztes Jahr den Einbau erneuert und zwar so konzipiert, dass man jetzt auch die Welle ein bisschen verstellen kann. Das war halt wichtig, damit wir uns da auf so kleine Pegelschwankungen auch einstellen können, die bisher dazu geführt haben, dass die Welle halt oft entweder zu flach war oder dann ganz zusammengebrochen ist. Und zusammen mit dem Professor Meyer-Staude von der Hochschule München, der auch schon den alten Einbau konzipiert hatte, haben wir uns dann ein Konzept überlegt mit einem Luftkissen, was unter den Lamellen befestigt ist. Und wenn man dieses Luftkissen halt aufbläst oder Luft ablässt, dann kann man eben den Anstellwinkel von den Lamellen verändern und damit die Welle halt auch entweder steiler oder flacher machen. Und also es ist ein ganz neues Konzept, wurde auch davor noch nie getestet, wobei tatsächlich diese Whitewater Parks, die ich vorher erwähnt habe, in Bend und Boise auch ähnlich funktionieren. Also es ist ein bekanntes Konzept, so Schlauch wäre. Und funktioniert sehr gut. Wir können uns jetzt wirklich da auch auf unterschiedliche Pegel einstellen und die Welle dann steiler oder flacher machen mit einer einfachen Handpumpe, ja, so einer handelsüblichen Fahrradpumpe. Da muss man schon.
Ich wollte gerade sagen, deswegen haben wir jetzt alle auf einmal eine Fahrradpumpe dabei beim Surfen.
Ja, muss dann schon so eine größere Standpumpe sein. Da geht schon einiges an Luft rein in dieses Luftkissen. Also man muss da schon ein bisschen pumpen, bis sich da was verändert. Genau, aber funktioniert eigentlich ganz gut. Und was halt auch wichtig war, da fahren ja Flöße durch. Ja, da fahren Flöße durch, da sitzen 100 Leute drauf, die haben 10 Tonnen Leergewicht und die müssen halt immer noch durch diesen Einbau durchkommen, ohne dass der Einbau kaputt geht und ohne dass die Leute vom Floß fallen. Und das funktioniert aber auch sehr gut. Genau, und es hat auch jetzt von den Materialkosten nicht übermäßig viel gekostet, so 10.000, 15.000 Euro. Der Einbau war schon sehr aufwendig. Wir mussten ja auch im Winter, auch wenn da kein Wasser durchfließt, ist ja trotzdem so, dass da noch relativ viel Wasser steht. Das heißt, wir haben das dann so mit Schlauchwehren abgesperrt und dann mit Hilfe der Feuerwehr das restliche Wasser rausgepumpt. Wobei von vorne auch immer noch ein bisschen Wasser nachgelaufen ist. Und tatsächlich das bisschen Wasser, was da nachgelaufen ist, war am ersten Tag so viel, dass da die Feuerwehr mit ihren, weiß ich nicht, 6 oder 8 Pumpen das nicht geschafft hat, das leer zu pumpen. Und wir mussten das tatsächlich abbrechen. Und dann am nächsten Tag ist die Feuerwehr gekommen mit einer Pumpe, die war so groß wie so ein Schiffscontainer ungefähr. Und damit haben wir es dann geschafft, es trocken zu kriegen und dann letztendlich den Einbau da reinzumachen. Und halt dank auch der Hilfe von vielen freiwilligen Helfern, die da mitgeholfen haben. Und genau, ohne die Feuerwehr hätte es auch nicht geklappt. Und es war tatsächlich auch, bisher ist noch keine Rechnung gekommen. Ich hoffe, es bleibt auch so, weil es war schon ein Großaufgebot, was die da angeliefert haben. Und ja.
Da sind wir vielleicht wieder. Auch zum. Achso, sorry, Benny.
Da sind wir wieder dabei, wenn es im kleinen, nicht im großen politischen Maßstab, sondern einfach im kleinen Projektteil irgendwas läuft und dann auch die Feuerwehr irgendwie mitspielt und sowas und da funktioniert sowas alles irgendwo, ne? Das ist schon schön zu sehen.
Ja, vielleicht auch für Leute, die jetzt die Floßländer kennen, dass man vielleicht auch die Wichtigkeit von dem Einbau versteht, also meine Erfahrung war, die Flo sind es vorab öfter mal einfach einbrochen und lief nicht ganz so konstant und kann man, und damit ist es konstanter, ist es so richtig?
Also ohne Einbau läuft die Flusslände gar nicht mehr seit.
Also ohne den neuen Einbau, sage ich mal, ist öfteren mal einbrochen und war halt dann nur noch ein
Whitewash. Genau. Oder sie war zu flach, das gibt's auch. Also je nachdem, ob der Pegel dann vorne zu groß oder zu klein ist. Ja, das ist sehr empfindlich. Also da reichen 2 Zentimeter schon aus, um das von quasi gut surfbar zu flach und gar nicht mehr surfbar oder Weißwasser zu machen. Ne?
Ich kann mich irgendwie erinnern, dass man teilweise irgendwie hinten sich so hingestellt hat, dass das Wasser ein bisschen mehr aufgestaut ist im Becken oder irgendwie so, gell, da gab's doch irgendwie so Faxen, die man da machen musste bevor das
jetzt
so
war. Ja, ganz genau, das haben wir da gemacht, dass sich teilweise Leute dann hinten reingestellt haben in die Strömung und dann hast du wirklich gemerkt, dass die Welle halt einfach deutlich steiler wird. Also das macht dann schon viel aus.
Ich find's ja immer wieder mega spannend, wie sowas dann auch echt so gut funktioniert, so ein bisschen DIY-Charakter. Ich meine, ihr habt jetzt gesagt, ihr hattet jetzt den Professor aus München auch dabei, der das begleitet hat, und es ist so ein bisschen an der Whitewater-Technologie orientiert. Ne? Das ist, glaube ich, auch der große Konkurrent von Dreamwave, einer der großen, ne? So wie ich das. Der Paul hatte mir damals auch die beiden Adressen Whitewater und Dreamwave geschickt als Interviewpartner, und leider hat sich der ich habe den Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm, von dem Whitewater-Gründern nicht gemeldet gehabt. Damals hätte mein erstes englisches Interview werden können, wurde es leider nicht. Aber ja, wie geil auch das wirklich, ne? Oder Fabi, du sagst ja auch immer von deiner kleinen lokalen Welle, wie ihr da selber irgendwo rumschrammelt und irgendwas macht, und dass man, wie man so eine Welle shapen kann in so einem DIY-Ding, ist einfach total cool. Das ist echt best, was echt geht irgendwie.
Das krasseste Erlebnis, was ich da hatte, das war tatsächlich an einer offenen Flusswelle, die will ich also jetzt nicht nennen, aber die ist auf jeden Fall an dem Wehr und die ist auch gar nicht in Bayern. Und durch Zufall, als ich da war beim Surfen, kam der Wehrwärter vorbei, nenne ich es mal. Und das war ein relativ oldschooliges Wehr, das man per Hand hoch und runter kurbeln kann. Und der hat ein sehr offenes Ohr und fand es auch ziemlich geil, und er hatte gerade auch ziemlich viel Zeit. Und es war noch nicht so, dass er das Wehr komplett aufmachen musste. Und dann hatten wir tatsächlich rumgespielt zwischen 1 Zentimeter Wehrstellung. Ja. Und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil dauert das zwar immer eine gewisse Zeit, bis sich die Welle einpegelt. Das kennt jeder Flusssurfer. Das dauert immer so kurz, wenn man eine neue Einstellung macht, bis sich das dann so einspielt. Aber das hat mich so hart geflasht, was 1 Zentimeter an diesem scheiß Wehr, wenn ich das so sagen darf, ausmacht, dass die Welle surfbar ist oder die Welle absolut kacke ist.
Da hast du aber auch einen netten Typen erwischt, dass der dir dann auch noch die Welle so einstellt, dass du gut surfen kannst. Also andere Leute hätten wahrscheinlich die Polizei gerufen.
Ja, der Spot ist auch schon lang bekannt. Da gibt es eine Surf-Szene um den Spot rum. Und der lief davor 2 Jahre gar nicht. Und die Stadt, beziehungsweise die Surfer sind schon lang mit der Stadt auch in Kontakt. Und ich auch mit den Surfern, weil das wird langsam spruchreif. Das habe ich in Benny sogar noch nicht mal gesagt. Dass da vielleicht demnächst sogar eine Welle entsteht, da das Wehr umgebaut wird. Da gibt es nämlich auch einen hiesigen Verein. Und
aber die Stadt möchtest du nicht verraten?
Deswegen,
das wäre jetzt ja schon interessant. Ne?
Nee. Okay. Nee, weil die Welle läuft zurzeit ab und zu.
Scheiß egoistische SurferInnen.
Ich sag's dir im Nachgang. Und wenn es spruchreif ist, dann wird der Verein hier auftreten.
Okay, ja. Klingt doch gut. Ich war gerade kurz in Hannover und war auch schnell mal an der Leinewelle mal eben gucken. Hat von euch jemand, also Moritz, du vielleicht, Fabi, du warst ja noch nicht da, hast du das vor Augen, wo sitzt der Wavemaster da in Hannover? Ich habe da irgendwie nach Ausschau gehalten und hab's nicht geschnallt, wo da jemand ist, der da was
einstellt. Die haben so ein Tablet einfach, die können da direkt an der Welle mit dem Tablet stehen und die Welle bedienen. Und die haben irgendwo okay, so eine kleine Luke, und da tun sie dann immer das Tablet verstauen, aber das ist quasi wireless.
Ja, bei Zeiten mal wieder mit dem, werde ich mal wieder den, wenn wir mal wieder den Heiko einladen, den hatte ich auch schon geschrieben, den Heiko Habi, den würde ich auch gerne nochmal, meine Frau stellte nämlich auch ein paar interessante Fragen, als wir da waren, so wie, wo zieht man sich denn hier zum Beispiel um, oder solche Sachen. Wenn man da steht, denkt man erstmal, okay, also hier schön arschkalt, und ich weiß jetzt, da will ich doch nicht reinspringen, so, ohne noch irgendwie umziehen zu können oder so.
Ja, zum Thema Hannover können wir vielleicht in Richtung März irgendwie was machen, weil da habe ich gerade so ein kleines Projekt am Laufen mit einem Pete vom Rapid Surf Shop und wenn alles gut läuft, bin ich wahrscheinlich dann sogar persönlich im März oben und wenn alles schlecht läuft, ist ein Board von mir nur oben. Aber auf jeden Fall werde ich da. Also mein Plan ist eigentlich, dass ich da im März hocheier und die Welle mal surf. Dann können wir da auch mal ein bisschen quatschen drüber.
Ja, Fabi, du hast gerade eben schon angeteasert. Ich habe ja auch schon ein paar weitere Informationen, aber man kann, wenn man in Hannover surft, vielleicht bald ein Board von dir testen, ein Time Machine Riverboard. Magst du da ein paar Worte zu erzählen?
Ja, ich muss mich da jetzt mal kurz, warte mal, ein paar Worte sammeln. Aber also es wird ein Board, wird im März den Weg nach oben finden, nach Hannover. Das geht dann da an den Testbetrieb, sage ich mal. Also der Pete und seine Boys werden das Ding testen und ausgiebig auseinandernehmen. Ich habe gesagt, ich soll das Ding ordentlich zerlegen. Das muss kaputt sein am Ende. Und mal gucken, wie das dann taugt. Aber bis dahin gibt es ja dann noch andere Bretter zu erwerben im Rapid Surf Shop.
Okay, ja, das heißt also, das könnte tatsächlich dann angehen, dass du da ein bisschen im Vertrieb mit, dass du da Boards über den Rapid Surf Shop, also nochmal für alle, die zuhören, der Pete ist der zusammen mit seinem Kumpel, jetzt seht's mir nach, dass ich jetzt seinen Namen nicht mehr im Hintergrund habe, wenn wir nur mit dem Pete gesprochen haben, aber die beiden haben den ersten Rapid Surf Shop Deutschlands gegründet, in Hannover an der Leinewelle zu Hause. Und da gab es schon mal eine Episode zu, die ich natürlich gerne in den Shownotes nochmal verlinke für alle, die nachhören wollen. Und bist dann tatsächlich mit deinen Boards dort am Start bald, ja?
Da ist noch nichts spruchreif, aber es wird auf jeden Fall eins getestet, mein Shape. Das kann ich gleich mal in Eigenwerbung vielleicht auch mal reden für mein Time Machine Projekt. Also ich habe jetzt mein erstes Rapid Board durchdesignt, dass es auch reproduzierbar ist. Das gibt es als CAD-Datei. Das ist ein komplett reproduzierbares Board. Das will ich jetzt an verschiedenen Wellen testen und darunter eben Hannover und der Rapid Surf Shop ist vielleicht möglicherweise angetan und das wird es irgendwann zum Kaufen geben. Mal gucken. Also das ist dann in Ihrer Entscheidung, aber es wird getestet.
Ja, ja, voll geil. Schöne Entwicklung, ne? Das auch war so ein spontaner Kontakt mit dem Pete, haben die Folge zusammen aufgenommen und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Ausrüstung rund ums Rapid Surfen braucht, dann seid ihr auf jeden Fall bei Pete an der richtigen Stelle und mit dem Rabattcode SurfPodcast erhaltet ihr auch 10% auf das gesamte Sortiment. Im Moment auf jeden Fall, außer auf Surfbretter. Wer weiß, wie es vielleicht ist, wenn Fabi da irgendwie am Start sein sollte. Das ist alles noch ungeklärt. Aber auf jeden Fall auf alles, was Zubehör ist und wie man aus unserer Folge mit da raushört, ist das schon eine ganze Menge, was man an gutem Equipment kaufen kann. Gibt's halt Prozente und ihr unterstützt uns damit auch im Podcast. Aber übrigens, das aktuelle Titelbild von Markus von Freaks of Fashion ist aus dem schönen Kalender Kids on Boards, den es auch wahrscheinlich immer noch im Shop zu kaufen gibt. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile Februar, aber bleiben ja immer noch 10 Monate übrig mit schönen Bildern. Und das aktuelle Bild ist auf jeden Fall eins davon. Super schöner Kalender, genauso wie fast alles andere oder eigentlich alles andere, was der Markus designt. Schaut gerne bei freaksoffashion.com vorbei oder auf seinem Instagram-Account. Und da gibt es auch eine ganze Menge schöne Sachen käuflich zu erwerben. Und was ich noch ganz besonders erwähnen wollte heute, fällt mir jetzt gerade spontan ein, hätte ich doch fast vergessen. Es gibt jetzt endlich die Sonderaktion zum Social Surf Club. Und zwar hat Markus Ölgemälde gestaltet, die käuflich zu erwerben sind auf freaksoffashion.com. Ich werde auch den Link in den Shownotes posten dazu. Die kosten eine kleine Stange Geld, irgend sowas in dem 100-Euro-Bereich, halt wirklich schicke Ölgemälde. Das sind dann auch hauptsächlich Designs aus dem Boards for Kids-Kalender, die man kaufen kann. Und davon geht ein großer Teil als Spende an den Social Surf Club. Also tolle Aktion, kann man nur empfehlen, da teilzunehmen. Wer ein cooles Bild für sein Zuhause sucht, schlagt dazu.
Werbung Ende.
Also zum Riversurf Summit kann ich vielleicht noch erzählen, dass wir auch an der Webseite arbeiten, die jetzt dann hoffentlich bald online geht, wo auch ganz, ganz viele Infos draufkommen, auch für Leute, die eigene Flusswelleninitiativen planen, einfach um Ressourcen zu haben, was technische Infos angeht und so weiter. Und die Talks, die da gehalten wurden auf dem Riversurf Summit, die gibt's auch alle online auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal von der Prager Welle.
Ja. Ja, ist auch super cool, was der Paul und der Martin Witz, was die da machen, ne? Das ganze Thema so voranzubringen und zu vernetzen, ist ja auch was wir hier im Podcast also Vernetzung ist uns ja super wichtig. Leute untereinander vernetzen und halt auch da SurferInnen untereinander vernetzen in unserer Community. Und finde ich mega gute Arbeit einfach, die der da macht. Finde ich so spannend, wie der sich da auch reinackert und das ganze Thema angeht. Da nochmal großes Lob auf jeden Fall. Also echt schön, ja.
Vielleicht können wir irgendwann da sogar ein bisschen teilhaben. Wir haben ja so community-mäßig auch ein bisschen was vor. Vielleicht,
ja. Und ganz ehrlich, ich habe ja selber schon zwei Leute, die mir geschrieben haben, der erste, ich weiß gar nicht mehr, schon länger her, auf jeden Fall der Stefan, der schrieb irgendwann, dass er auch Lust hätte, irgendwo weit unten im Süden irgendwo ein Flusswellenprojekt anzugehen, obwohl er selber noch nie Riversurfen war, aber einfach dieses ganze Flair und diese Szene so geil findet und Leute sucht, die das mit ihm vielleicht irgendwo umsetzen, ne? Und ja, das sind auch so Themen, die wir super gerne in der Community dann einfach auch irgendwo aufgreifen würden und vielleicht, wer weiß, was daraus entsteht aus Ideen, die Einzelne haben, wo sich dann Leute finden, die da mitmachen und so. Oder ich bin super gespannt auf dieses Jahr, was wir so zusammen auf die Beine stellen hier, Fabi, da echt Unmengen an Planungen und Ideen. Und wir straucheln sehr damit, das Ganze mal irgendwie in einer winzigen Art Plan zu pressen und irgendwie einen Fahrplan aufzustellen, weil wir 1000 Sachen haben und nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Also vielleicht brauchen wir irgendwie so einen Business Coach oder so, der uns mal ein bisschen an der Hand nimmt und ordnet.
Oder einen dritten Arsch einfach.
Genau. Ja, Mensch, da haben wir viel gehört, viel gesprochen. Habt ihr noch irgendwas, was noch auf den Nägeln brennt zu dem Thema? Ich sehe nur
meine Nägel brennen nicht.
Dann frage ich euch noch, ob er ein Problem damit hat, wenn ich noch einen kurzen politischen Abschluss Statement hier reinbringe, weil parallel, wenn wir hier quatschen, sabbeln sich ja auch gerade hier der Olaf Scholz und der Friedrich Merz irgendwo im Fernsehen irgendwie die Köppe weg. Dann werde ich nachher mal mit meiner Frau noch mal so irgendwie einen Zusammenschnitt mir angucken wahrscheinlich. Und ja, es sind nur noch 2 Wochen bis zur Bundestagswahl und da möchte ich natürlich noch mal einmal alle ganz, ganz, ganz doll bitten. Ich war gestern gerade bei der Demo, um hauptsächlich gegen AfD zu demonstrieren, aber halt auch gegen gewisse Tendenzen, die einfach im Moment in der Bundespolitik, bei unseren Unionsfreunden, über die wir heute schon gut gesprochen haben, aktuell sind. Geht bitte zur Wahl, Leute. Und vielleicht alle, die auch vielleicht ein bisschen engagierter sind, sprecht nochmal alle mit euren Leuten im Umfeld und mobilisiert die Leute, zur Wahl zu gehen. Also eine demokratische Partei wählen. Ich glaube, alle wissen, was ich damit meine. Und vielleicht im Bestfall, wenn ihr mir persönlich und uns als Gesellschaft noch einen Gefallen tun wollt, dann wählt vielleicht auch nicht unbedingt die CDU, CSU und die FDP. Denn was da zuletzt von denen kam, ist auch, glaube ich, absolut das Gegenteil, was man als progressiv denkender Mensch und als SurferInnen, würde ich sagen, sind wir eigentlich alle irgendwo Weltbürger. Und wir sollten nicht damit anfangen, irgendwelche Grenzen zu schließen und Leute rauszuschmeißen, hier, die hierher kommen. und uns selber damit einen Stein in den Weg zu rollen, dass wir demnächst wieder an den beschissenen Grenzkontrollen stehen, wenn wir in den Urlaub wollen oder aus dem Urlaub zurückkommen. Ich krieg das kalte Kotzen, wenn ich mir angucke, was da im Moment politisch im Gange ist. Und mein Aufruf deshalb nochmal, engagiert euch alle ein bisschen Stück weit. Noch ist es nicht zu spät, ein bisschen was Positives in Richtung Wahlergebnis zu bringen. Ja, ich glaube, Migrationspolitik ist unwichtig in unserem Land. Das ist nicht unser Problem. Es sind einfach andere Sachen, die wichtig sind. Und gewisse politische Kräfte lenken da gerade aufs Stimmenfangen und Fischen im rechten Lager einfach von ab. Und das wollte ich einmal loswerden. Danke, mein Wort zum Sonntag.
Sehr gut losgeworden. Und wer zu faul ist, wählen zu gehen, Briefwahl.
Ganz wichtig, hatte ich mir auch noch gedacht. Ich habe nämlich meine Briefwahlunterlagen noch nicht. Ich bin nämlich selber nicht da an dem Wochenende. Ist also auch nicht zu spät, Briefwahl noch zu beantragen. Ist, kann man über einen Scan mit dem Handy machen mittlerweile. Ist voll easy. Und macht es. Bitte, 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 bitte.
Ich habe meinen Brief vor unserem Gespräch gerade eben hier in den Briefkasten geworfen.
Sehr gut, ja. Perfekt. Cool, Leute. Dann also dir, Moritz, nochmal vielen Dank für die Spontanität, da heute da gewesen zu sein. War eine große Freude. Es ist immer super spannend, was in München passiert. Es ist einfach neben interessanten anderen Surf-Szenen, ne, wir waren gerade auf Sylt in der letzten Folge, oder Köln ist immer eine Reise wert, auch um die Surf-Szene sich anzugucken, was da abgeht. Aber München ist einfach irgendwo schon so die in Deutschland einfach das, was am lebendigsten ist. Und da immer Informationen drüber zu kriegen, ist mir immer eine große Freude. Du steckst ja eh drin in dem Thema, Fabi. Aber ja, cool. Vielen Dank dafür, Moritz. Wieder mal.
Gerne. Und mir auch.
In dem Sinne, eine schöne Woche euch.
Ade.
Völker hört die Signale auf uns zum letzten Gefecht. Die Internationale erklärt das Menschenrecht. Oh Mann, ey, Slater, nicht dein Ernst jetzt, oder? Ey, mal ganz ehrlich, wir stehen immer noch an einer geschlossenen Surfwelle und nicht hier irgendwo im Klassenkampf, ja? Komm mal klar. Pipapo, ja. Für mich hängt das alles zusammen. Das kann doch alles nicht wahr sein, was hier abgeht. Und ich protestiere jetzt hier auf meine Art und Weise. Ja, aber ganz ehrlich, dann halt's doch lieber mit dem Benny ein bisschen versöhnlicher und gib so ein schönes Statement ab wie er am Ende und mach hier nicht einen auf Hardcore-Kommunist. Ganz ehrlich, du spielst ja wohl. Komm, wir gehen lieber rüber zu E1 und gehen eine Runde surfen. Da regst du dich, glaube ich, besser ab, als wenn du hier deine Liga trällerst. Naja, okay, Claire ist gerecht. Kelly, solange die Welle noch auf ist und wir die nicht auch noch sperren. Ja, los, komm. Das wird schon alles wieder mit der E2. Dem hast du echt was.
Hallo. Ich bin Tinka vom Podcast Designermuschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.